diese Kraft, die du hast, diese kreative Kraft. Wo?
Mut.
Mut.
Keine Angst zu haben. Mhm. Go for it. Mhm. Probier es. Wenn ich es nicht umsetze, woher weiß ich denn, ob ich Erfolg hätte oder nicht?
Ja.
Das war immer mein Motto. Mhm. Mach es einfach, um herauszufinden, ob das funktioniert oder nicht.
Mhm. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Czarpa. Ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und Keynote-Speaker. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Shownotes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt. Und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute habe ich wieder eine wunderbare Frau vor mir, Hovias Burkan. Herzlich willkommen, Hovias. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ich freue mich ein Ast. Und du bist Frauenrechtsaktivistin, du bist Unternehmerin und Autorin. Und du kommst aus Persien ursprünglich und bist aber schon eine ganze Weile, sehr lange schon hier in Deutschland. Erstmal freue ich mich ganz toll, dass du da bist. Und wir haben uns neulich auf dem Geburtstag kennengelernt. Und ich dachte so, was macht die Frau Spannendes? Und deswegen bist du heute hier. Was hast du gemacht bisher? Wer bist du geworden oder wie bist du geworden, wie du jetzt bist?
Ja, ich habe natürlich auch einiges meinen Eltern zu danken, dass sie mir wirklich eine sehr liberale Erziehung bereitet haben. Ja. Also mein Vater hat schon vor 65 Jahren das Buch Simone de Beauvoir, wow, Das andere Geschlecht gelesen gehabt. Und von daher hat er uns, also mich und meine Schwester besonders, ja, stark erzogen, ja, und immer darauf hingewiesen, dass, also er meinte immer, meine Söhne werden ja automatisch in der Gesellschaft gefördert, aber nicht meine Töchter. Wow. Daher muss ich sie sehr stark erziehen. Ja, uns Mut gegeben und hat immer gesagt, wenn ihr Männer überzeugen wollt, gibt ihnen einen sehr handfesten Druck, wie sagt man? Ja.
Also, Händedruck.
Genau. Ja. Einen festen Händedruck, oder?
Ja.
Genau.
Wie abgefahren. Ja. Aber da war dein Vater ja enorm weit voraus, oder?
Total.
Seiner Generation. Wie kam denn das? Wurde er auch schon anders erzogen als andere Perser oder andere Männer?
Ja, ein totaler Visionär. Mhm. Sein Onkel war sein Vorbild. Er war ein Künstler. Aha. Er war ein Freigeist.
Ja.
Sein Vater war Kleriker, Notar und Rechtsanwalt in Mashhad, von dieser Imam, achte Imam, diese Pilgerstadt. Das ist ja sehr berühmt in der Welt. Die haben die reichste Stiftung der Welt in Mashhad und da war er Rechtsanwalt und ja, er hat gesehen, wie die Religion, wie Religion funktioniert und war nicht angetan. Mhm. Deswegen hat er sich vielmehr an seinen Onkel gewandt, der dann später nach Baku emigriert war und weil seine mütterlicherseits kam aus Aserbaidschan, West-Aserbaidschan, Baku und er ist später dann irgendwie im jungen Alter nach Baku gegangen. Er war Dozent an der Kunstakademie in Baku und er hat ihn auch besucht. Naja, auf jeden Fall, er war eigentlich ein sehr Freigeist, kann man sagen. Und von daher uns Kindern, meiner Mutter, totale Freiheit gegeben. Und
großartig.
Und meine Mutter war auch übrigens eine emanzipierte Frau, auch eine Künstlerin. Also sie hat sehr gerne gesungen. Mhm. Und auch Klavier gespielt. Später, als wir dann alle groß waren, dann hat sie sich auch dieser Hobby gewidmet.
Wie schön, wie schön. Sag mal, du warst ja lange, lange Unternehmerin. Wie war denn der Unternehmerinnenstart sozusagen in Deutschland? Also war das schwierig, war das easy? Wie war dein Unternehmertum?
Ja, also…
Oder wie kam es überhaupt zu der Idee, ich will jetzt Unternehmerin werden? Also ich meine, das ist ja von, wir kommen hier an, ich mache hier meine Schule zu Ende und ich will jetzt Unternehmerin werden mit Mitte, Ende 20. Wie ging denn das?
Ja, daran ist meine Mutter schuld.
Okay, danke Mama.
Danke Mama. Also ja, sie hat schon mit 16 mir immer gesagt, du gehörst dem Chefsessel an.
Oh, wie super.
Und ja, ich war ja im Teenageralter, als wir nach Hamburg kamen. Mhm. Mein älterer Bruder studierte hier, promovierte gerade und mein Vater hat entschieden, also 3-4 Jahre vor der Revolution nach Hamburg zu kommen. Er kam ihn zu besuchen, dann blieb er hier und meine zwei Brüder und meine Mutter sind danach gekommen. Ja, wir haben gleich mit der Sprachschule angefangen, wurden eingeschult in einer privaten Sprachschule für ein halbes Jahr und haben Deutsch gelernt, dann wurden wir eingeschult, dann habe ich Abitur gemacht und danach habe ich den Beruf kaufmännische, also Außenhandelskauffrau gelernt. Mhm. Dann habe ich noch 2 Jahre gearbeitet und ordentlich Geld gespart. Also ich fing mein BWL-Studium an mit 30.000 Mark im Hintergrund als Sparnisse.
Nicht schlecht, nicht
genau,
schlecht.
Das ist immer wichtig, weil meine Eltern haben uns immer gesagt, verdiene dein eigenes Geld.
Ja.
Werde nie in deinem Leben abhängig von einem Mann. Ja. Weil ich meine, 70er Jahre oder klar. 60er, 70er Jahre, Entschuldigung.
Da mussten die Mutter noch, also meine Mutter musste meinen Vater fragen, ob sie arbeiten gehen darf.
Zum Beispiel.
In den 70er Jahren war das noch so.
Absolut, absolut. Und von daher, bei meiner Schwester ist genauso gelaufen. Also meine Schwester blieb ja in Teheran, weil sie war verheiratet, bekam sie noch 2 Kinder. Sie hat immer mehr verdient als ihr Mann, obwohl krass. Er Ingenieur war, Elektroingenieur.
Wow.
Immer mehr verdient als er, auch in Amerika, weil sie sind ja nach der Revolution nach Amerika ausgewandert. Mhm. Und ja, also Erziehung spielt eine wahnsinnige Rolle, glaube ich. Also zu Hause, wie Menschen zu Hause erzogen wurden. Diese ganze Vorurteile, die die Menschen haben. Es fängt ja vom Zuhause aus leider an. Mhm. Zum Beispiel uns wurde zu Hause gesagt, über Juden. Mhm. Mein Vater meinte immer, die Juden sind so schlau, so intelligent, man kann nur von ihnen lernen. Mhm. Und dieses Zusammenhalt, die sie haben. Mhm. Also er hat sie für uns so
hochstilisiert.
Hochstilisiert, genau.
Ja.
Oder Homosexualität zum Beispiel. Hat er immer gesagt, die homosexuellen Menschen sind wahnsinnig intelligent, weil beide Hormone in sich tragen, männliche und weibliche. Und deswegen, ich habe gar keine Vorurteile gegen Juden oder irgendwie gegen Homosexuellen. Wahnsinn, wenn ich daran denke. Also,
wie toll.
Ja. Ja, und dann.
Also hattest du 30.000 Mark und hast gesagt, so, jetzt mache ich meine eigene Firma.
Nein,
so,
nein. Mit 30.000 Mark habe ich erstmal angefangen zu studieren.
Ach so, okay.
Und nach dem Studium habe ich dann 2 Jahre bei einem mittelständischen Unternehmen, Textilfirma gearbeitet, weil ich wollte immer in die Textilbranche. Also Jeans war für mich pure Freiheit. Also ich habe Jeans immer mit Freiheit symbolisiert.
Okay.
Und in Teheran habe ich auch selber Jeans mit Böhms Stein gerieben und kreiert. Und wenn ich auf die Straße ging, Leute hielten immer an, wo hast du deine Jeans gekauft oder irgendwie Jeansjacken entwerfen lassen und mir schneiden lassen. Also das war wahnsinnig für mich.
Ja.
Und in 70er Jahre, Anfang 70er Jahre, hatten wir auch nicht so viele Jeans. Wir haben Wrangler gehabt, wir haben Lee gehabt, es gab nicht so viele Marken.
Stimmt.
Und ja, dann bin auch gezielt, dann habe bei einer Textilfirma angefangen und nach 2 Jahren wusste ich, was ich wollte, mich selbstständig machen. Und
wow.
80er Jahre habe ich mein Markenlabel entwickelt und dann habe ich von der Bürgschaftsgemeinschaft dann 80% meines Kapitals gebührt bekommen. Also ich fing mit 500.000 an, Mark. Dann kam die Wende natürlich.
Glückesgeschick. Oder? War doch mega Glück für dich,
also
bestimmt.
Also ein Jahr nach meiner Selbstständigkeit.
Bumm!
Ja, genau. Also Kunden kamen nach Hamburg in mein Lager mit vollen Koffer Geld.
Nein.
Ja, die haben alle bar bezahlt.
Na klar. Das war ja
und das Gute war, dass ich das erste Jahr auch sehr stark in Berlin vertreten war.
Ja, ja.
Es ist immer so, dass der Mensch immer weit geht, anstatt vor der Tür, an der Tür, wo er lebt, anzuklopfen.
Ja, ja.
Das war natürlich mein Glück, weil ich dann im Modezentrum in Berlin Leute da hatte, die meinen Jeans vertrieben haben. Und ja, dann ging es richtig los.
Wow.
Und 20 Jahre lang
Wo hast du gefertigt? Also wo hast du die?
Überall auf der ganzen
Welt. Überall auf der ganzen Welt.
Also ich habe mit Südafrika angefangen, Brasilien, dann Macau, China, Portugal, Türkei. Wow. Ich habe auch alle diese ganzen Länder bereist, kennengelernt und ja. Als Frau, du musst bedenken, das ist eine reine Männerwelt.
Ja.
99% ist es in der Hand der Männer, aber ich habe viele tolle Produktionsmenschen kennengelernt, die in der Produktion waren. Das waren Frauen. Ich habe in diesen ganzen 20 Jahren versucht, Frauen, die wirklich selbstständig sich machen wollten, geholfen, gefördert, in der Türkei Frauen, in Portugal, in Südafrika. Und das war unglaublich. Und ich möchte unbedingt ein Buch über diese Zeit schreiben.
Wow. Und wann hast du denn deine Firma verkauft? Und warum? Ich meine, wenn es so Bombe lief, 20 Jahre, ich meine, das ist ja auch eine lange Zeit. Und dein Baby sozusagen?
Absolut.
Ja.
Ich habe, das war wirklich witzig, genau in der Zeit verkauft oder beziehungsweise meine Marken und meine Firma eingestellt, wo Jeans wie eine Rakete nach oben ging.
Ja.
Neue Wascharten, neue Qualitäten. Ja, in dem gleichen Jahr sind meine beiden Eltern verstorben. Zuerst meine Mutter, dann mein Vater. Und mein Motto war aus auf einmal. Und in der Zeit war auch mein Sohn 3 Jahre alt. Und ich habe gesagt, das ist das Leben. Du ackerst 60, 70 Stunden die Woche, arbeitest du, reist du die ganze Welt und dann so einfach sterben deine Eltern. Also es war wirklich ein Schock für mich, weil die sind auch plötzlich gestorben. Also ein Herzinfarkt meiner Mutter, vielleicht hat es 4 Wochen gedauert, meinen Vater nur 6 Tage. Wow. Es kam alles plötzlich und die waren wirklich fit gewesen für ihr Alter, alles. Wir haben tolle Reisen mit denen gemacht, also wir waren sehr, sehr eng zusammen verbunden. Ja, dann habe ich gesagt, ich gebe auf und meine Prokuristin, die hat nur geweint. Die hat gesagt, du bist verrückt geworden oder auch meine ganzen Mitarbeiter. Ich habe gesagt, nein, ich will nicht mehr. Es ist Schluss, wirklich. Und dann sind wir auch viel gereist mit meinem Partner und meinem Kind, viele tolle, schöne Reisen gemacht und also 2 Jahre hat es gedauert, bis ich dann diese Schmerz.
Das war ja im Grunde eine Dreifachtrauer. Also eine Trauer, dass deine Eltern weg sind, dass du deine Firma aufgegeben hast, weil wenn du das so lange begleitest, ist es ja wie ein Kind, was 20 ist. Und du sagst so, tschüss, ich gehe jetzt und du gehst alleine weiter. So, das ist ja auch ein Riesenschritt. Ist ja ein Riesenschritt. Und wie lange hat es gebraucht, bis du dich so transformiert hast, dass du dich jetzt, dass wir jetzt zu dem kommen, was du jetzt machst, also diese Frauenaktivismusgeschichte und du willst eine Partei gründen und was du alles vorhast. Also wie lange hat diese Transformation gedauert, bis du die Trauer sowohl von deinen Eltern, aber auch von deiner Firma so weit verdaut hattest, dass du was Neues startest? Oder war das so smooth ein Übergang?
Ja, smooth Übergang, weil das ist ja 2007 passiert. Davor hatte ich ja das gemeinsame Buch mit meinem Vater schon veröffentlicht, 1998.
Ja.
Genau, während ich mein Unternehmen geführt hatte.
Wow.
Also
ihr habt ein gemeinsames Buch geschrieben.
Ja, genau. Also
ich verlinke
er ist
das
ja
natürlich
Hauptautor auch. Eigentlich. Ja. Ich bin ja mit eingestiegen. Macht müde Frauen munter. Warum Männer dabei nichts verlieren.
Ja.
Dann dann würde ich öffentliche Person, dann nach der Firma, also als ich mein Unternehmen verkauft habe, oh Gott, das ist ja alles, davor wurde ich auch noch im Kompetenzteam von damaligen Bürgermeisterkandidat berufen.
Wow.
Aufgrund dieser Veröffentlichung meines Buches. Also dieses Buch hat mir wirklich
Türen geöffnet.
Das ist wirklich Türen geöffnet.
Krass.
Ich wurde überall, ganze Deutschland eingeladen, die ganze Frauenbeauftragte haben mich immer eingeladen oder auch Unternehmen.
Ja.
Bei Siemens, Haspa, überall habe ich referiert, Frauen, mehr Frauen in die Führungsposition, mehr Frauen an die Macht, das waren meine Themen. Und ja, dann ein Jahr im Kompetenzteam von Herrn von Beust und danach wurde ich dann in den Integrationsbeirat des Hamburger Senats berufen. Und da habe ich gesehen, oh Gott, wir haben 180 Nationen in Hamburg leben.
Wow.
Die kennen sich ja gar nicht. Wir leben alle parallel und dann habe ich beschlossen, den Verein Kulturbrücke Hamburg e.V. zu gründen. Mhm. Das war 2003. Mhm. Und ja, da fing ich auch an, aktiv zu werden, also ehrenamtlich neben meinem Unternehmen. Ich hatte dann die Möglichkeit natürlich gehabt, Räumlichkeiten meinem Verein anzubieten. Dann meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen habe ich auch mit involviert. Ja, und dann, nachdem ich das Unternehmen verkauft hatte, dann habe ich auch viel meine Zeit dem Verein gewidmet. Mhm. Und natürlich auch eine Media GmbH nochmal dazu gegründet.
Natürlich, natürlich. Man muss es ja auch vermarkten. Wir eben noch eine Mediafirma gegründet.
Genau.
Okay.
IH Media International Human Media GmbH. Und da wurden wir auch aktiv, haben wir Dokumentarfilme über wow. Unternehmen, Imagefilme gedreht. Dann, ja, wie war das denn noch? Genau, ach ja, mit dem Verein. Dann habe ich gesehen, okay, wir haben natürlich sehr viele Brücken gebaut zwischen Einheimischen und Zuwanderer, Zuwanderinnen mit vielen sozialen Projekten, die sich Switch nennen. Genau, aufgrund dieser Veröffentlichung des Buches habe ich mich auch sehr stark mit Frauenrechten auseinandergesetzt und dann beschlossen, eine Initiative im Rahmen meines Vereins zu gründen, und zwar International Women in Power. Das war zum 100-jährigen Jubiläum des Frauentages, mhm. 2011, mhm. 8. März. Mhm. Ja, und seitdem bin ich halt Frauenrechtsaktivistin geworden. Und setze mich auch für Frauen, iranische Frauen, afghanische Frauen, für muslimische Frauen, die wirklich entrechtet sind und keine Frauenrechte in deren Ländern gibt, und habe mittlerweile unglaublich viele, viele Mitstreiterinnen, bin auch sehr gut vernetzt in mhm. Frauenmanagement, FIM, Frauenmanagement, mhm. Das wurde, glaube ich, 88 gegründet, seitdem bin ich Mitglied, natürlich nicht mehr so aktiv wie früher, aber also vernetzt zu sein, das ist unglaublich für uns Frauen.
Absolut.
Wichtig, weil Männer waren ja immer vernetzt.
Waren immer vernetzt und werden auch von einem Job in den nächsten gehoben. Das ist ja irgendwie diese Buddy-Buddy-Nummer, das funktioniert irgendwie. Egal, was sie angezettelt haben in der Firma davor, werden sie trotzdem weitergehoben. Das finde ich so krass. Da war dieses Buch von Mittelhoff, von dem Bertelsmann-Typen, das habe ich gelesen. Ich dachte mir, schlackern die Ohren, wie das funktioniert. Also ich war fix und alle danach, aber deswegen finde ich genauso. Und du hast mir da über den Abendbrotstisch, als wir uns kennenlernen, gesagt, dass du eine Partei gründen willst.
Ja, also ich bin der Meinung.
Also eine Partei für Frauen.
Frauenpartei für Frauen von Frauen.
Ja, sehr schön. Viele Frau, 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 Frau.
Weil ich bin der Meinung, die Freiheit einer Gesellschaft messt man an der Freiheit der Frauen.
Das stimmt.
Weil die Potenziale der Frauen ist praktisch der Erfolg für eine Gesellschaft. Mhm. Wenn Frauen nicht genügend aktiv sind, in der Führungsposition sind oder an der Macht sind, wie soll eine Gesellschaft funktionieren? Mhm. Okay, ich meine, in Deutschland haben wir schon einiges erreicht, aber natürlich noch nicht genügend. Mm-mm. Wir haben mit vielen Problemen noch zu kämpfen, alleine die Bezahlung. Früher, als ich Vorträge gehalten habe, referiert habe, waren 30% haben Frauen weniger, vor 20 Jahren weniger verdient als Männer. Heute sind das 18%.
Wahnsinn.
Immerhin 12% mehr. Oder Frauen in der Politik. Also im Bundestag, heute haben wir um die 30% Frauen sitzen, Hamburg 44%.
Alle Achtung,
Frau. Alle Achtung, genau. Ja. Trotzdem haben Frauen noch nicht ganz Zugang zu allen Führungspositionen, zum Beispiel DAX, da sind sie sehr rar. Und ich habe immer in meinen Vorträgen gesagt, wenn die Hälfte der DAX-Unternehmen Frauen sind. Und wenn wir eine Bundeskanzlerin haben, dann haben wir es geschafft.
Ja.
So, die Bundeskanzlerin haben wir ja schon gehabt, aber noch nicht genügend repräsentiert in der Politik.
Und ja, ich habe tatsächlich Angela Merkel beim VDU, Verband Deutscher Unternehmerinnen, in Berlin war die Veranstaltung, es war auch eine runde Veranstaltung vom VDU. Und ich bin extra, ich war jetzt nicht im VDU, ich war sozusagen Gast, war als Gast damit eingeladen. Ich wollte es mir unbedingt mal antun, Frau Merkel sprechen und zu sehen, eben nicht redigiert, also nicht im Fernsehen zusammengeschnitten auf dem Beitrag X, sondern ich wollte mal hören, wie spricht sie, wie ist sie. So, ich wollte sie mal richtig live und ungeschnitten sozusagen erleben. Und das war auch, die war so sensationell. Vor allen Dingen konntest du sehen, bevor sie auftaucht, das war so ein wunderschöner großer Raum, bevor sie auftauchte, vibrierte schon die Luft. Also sie war noch nicht mal 100 Meter vor dem Gebäude, es vibrierte schon die Luft. Und plötzlich tauchten auch wie aus dem Boden geschossen schwarz gekleidete Menschen, die in ihr Revers die ganze Zeit sabbeln. Ich sage, wo kommen denn die plötzlich her? Und dann kam sie zur Tür rein. Das war natürlich wie so eine Erscheinung. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, sie hatte dann eine wunderbare Rede gehalten und die war auch wirklich lustig, weil ich glaube, die kann auch richtig lustig sein. Und dann sagte sie aber auch genau das, was du sagst, in den DAX-Unternehmen, in diesen großen Konzernen sind immer noch keine Vorständinnen. So, und obwohl es eine Absichtserklärung ist, die ist jedes Jahr mit null, müssen, schreiben sie null rein und schicken das dann wieder brav zurück, obwohl es die Verpflichtung gibt, das zu tun. Sie tun es nicht und sagt sie, dann müssen wir sie irgendwann zwingen. So, das war nicht so. Sie erzählte das und lamentierte darüber und fand es doof. Und dann haute sie noch einen raus und sagte, so, und wenn das nicht anders geht, dann müssen wir sie ja zwingen. Genau. Das fand ich gut. Ich bin für die Frauenquote. Ich finde es hervorragend. Ja. Aber es funktioniert nicht anders. Es geht nicht anders. Männer tun es sonst nicht. Entschuldigung, Männer, wir haben euch lieb, aber an der Stelle, es funktioniert sonst nicht. Bin ich 100% von überzeugt. So. Und wenn ihr mich bashen wollt, dann schreibt mir eine E-Mail. In den Shownotes, ja. Aber warum soll es eine eigene Partei geben? Gibt es nicht zum Beispiel die Grünen, die haben sich ja auch das Frauenthema doch sehr weit auf die Fahne geschrieben. Warum willst du eine eigene Partei gründen und keine etablierte nehmen, die schon da ist und dich da mehr für die Frauen einsetzen? Wäre ja auch ein Modell.
Also bei dieser Partei geht es im Grunde genommen um die Frauen, die sichtbar zu machen und vor allem junge Frauen zu sensibilisieren, Kommunalpolitik zu machen. Mhm. Also ich bin im Grunde genommen, möchte das Gesicht der Partei sein. Selber möchte ich nicht in die Politik gehen. Mhm. Wir wollen sie wirklich mobilisieren und vor allem auch Migrantinnen, die in unserer Gesellschaft leben.
Wir haben ich super finde.
Unglaublich viele Migrantinnen, die überhaupt keine Sichtbarkeit haben. Mhm. Und darum geht das im Grunde genommen. Und was mich auch immer stört, weil ich rede ja, ich spreche sehr oft mit Politikerinnen, die sagen zu mir, du glaubst gar nicht, wie Patriarchat diese Strukturen sind. Mhm. Und eine Sache dürfen wir nicht vergessen, Annette. Mhm. Wir Frauen sind in die männliche Strukturen reingegangen, nicht umgekehrt. Mhm. Wir haben das nicht irgendwie Parteien gegründet und die Männer sind zu uns gekommen, sondern umgekehrt. Wir sind. Und die werden dermaßen gemobbt, dass sie sagen, wir haben keine Lust, Horvath.
Okay.
Weil die Männer mobben uns und wenn wir ihnen nicht gefallen oder irgendwas als Konkurrenz sehen, dann sind wir raus.
Okay.
Und das sind die Überlegungen gewesen, ja, Entschuldigung, sie haben sich auch dem patriarchalen System angepasst. Natürlich haben sie mehr Frauen als jede andere Partei. Aber übrigens, wir wollen auch Männer in der Partei haben. Es ist ja nicht so, dass sie ausgeschlossen sind. Mit der Voraussetzung, dass sie uns annehmen und in unseren Strukturen reinkommen. Das heißt, sich anpassen. Und das sagen wir nach wie vor, Frauen haben, also Frauen sind das, die führen. Das ist die Voraussetzung. Und wir sind schon 20, 30 Frauen, die daran seit einem Jahr sehr stark arbeiten.
Cool.
Mit der Satzung, mit dem Programm. Und es muss ja auch überlegt sein. Ich meine, wir haben auch jetzt eine neue Partei mit Wagenknecht. Also wir wollen ja nicht, wir wollen ja eine demokratische Partei sein. In der Mitte, also weder links noch rechts. Es gibt bereits eine feministische Partei seit 20 Jahren, aber die sind total links und sehr ideologisch. Also das lehne ich total ab. Ich bin keine Freundin von Ideologien und ich bin sehr, sehr Gedanken sehr klar und vor allem sehr pragmatisch. Es muss funktionieren, es muss Strategien geben. Stismus ist für mich unglaublich wichtig, wie ich das auch in meinem Unternehmen geführt habe. Und von daher, ja.
Super. Und gibt's schon, weißt du, wie wird sie heißen? Wissen wir schon?
Ja.
Oder machst du es auch nicht verraten?
Doch.
Dann bring it on, come on.
Yes, of course. Frau, Leben, Freiheit.
Ach, schön. Ja, sehr schön.
Frauen leben frei. FLF und auf Englisch Women Life Freedom oder Woman Life Freedom. Und wir haben ja unglaublich viele Zoom-Diskussionen gehabt und zum Ergebnis gekommen, das ist ein Manifest, das man ganze Welt umsetzen kann. Es ist ja nicht nur für muslimische Frauen, auch für Europa, auch für Deutschland. Von daher erstmal ist unser Manifest und dann werden wir noch daran arbeiten.
Wundervoll.
Und es soll auch eine sehr liberale, das soll auch eine liberale Partei sein.
Wundervoll. Und hier geht es ja um Kreativität. Und wenn ich so dein Leben, was du jetzt so im Zeitraffer in einer halben Stunde mir jetzt gerade so erzählt hast mit der Prägung von deinen Eltern und oder maßgeblich deines Vaters, also dich wirklich zur Freiheit, die haben dich ja zur Freiheit erzogen, deine Mutter genauso, nimm dir das, was du möchtest, du gehörst in den Chefsessel, das sind ja schon wirklich Inkarnationen, die ordentlich in dich hinein gepflanzt wurden. So, das gibst du jetzt weiter in Form von dieser Partei und hast vorher eine kleine Gruppe geführt oder eine mittelgroße Gruppe mit deinem Unternehmen. Das heißt, was ist Kreativität für dich in diesen ganzen Prozessen? Also du warst ja sehr gepusht von zu Hause, hast dich dann selber ins Unternehmertum gepusht und jetzt pusht du dich zu einer Partei. Also was ist da diese Kraft, die du hast, diese kreative Kraft?
Mut. Keine Angst zu haben. Go for it. Probier es. Wenn ich es nicht umsetze, woher weiß ich denn, ob ich Erfolg hätte oder nicht?
Ja.
Das war immer mein Motto. Mach es einfach, um herauszufinden, ob das funktioniert oder nicht. Und ja, bei vielen, vielen Frauen fehlt einfach, ich glaube, das ist schon in unseren DNA oder wir haben das von unseren Großmüttern oder Müttern geerbt, dass wir immer Angst haben. Und ich bin der Meinung, wer Angst hat, stirbt jeden Tag und wer keine Angst hat, stirbt nur einmal.
Ja,
von schön. Daher gar keine schön. Angst haben, einfach mutig sein und sagen, was verliere ich denn überhaupt? Was verliert der Mensch, wenn er nicht mal probiert? Sorry.
Ja, erstmal nichts. Ja.
Erstmal gar nichts.
Nee, genau.
Ich kann also
nur die Chance gewinnen. Ist, dass es vielleicht geklappt hätte, die verliert er.
Ja. Genau, ich kann nur gewinnen. Deswegen auch Selbstständigkeit für Frauen. Ja. Das ist Wahnsinn, kreativ. Die sind ihre eigene Chefin. Sie können den Tag gestalten. Ich habe morgens meinen Sohn zum Kindergarten gebracht, am Nachmittag Nanny oder mein Partner. Also du bist deine eigene Chefin und kannst dann deinen ganzen Tag selbst bestimmen. Ist das nicht wahnsinnig? Ist das nicht toll?
Ja, das stimmt. Ich war ja auch lange Unternehmerin. Das habe ich auch immer abgefeiert. Also gerade wenn man dann mal auf einem Business Trip war oder keine Ahnung, die Firma lief halt weiter, auch wenn man nicht da war. Und das ist natürlich was anderes, als wenn du ein Solopreneur bist und du arbeitest und wenn du nicht arbeitest, kriegst du auch kein Geld. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn du Unternehmerin bist. So, und deswegen, das habe ich auch mal sehr gefeiert. Ach, schön, schön. Und was machst du an so Tagen, weil du bist ja sehr präsent, so richtig so ein Kraftpaket an Mensch, kleiner Mensch, der hier vor mir sitzt. Was schaffst du, wenn du mal so einen Tag hast, der so ein bisschen krautig ist, wo du denkst so, okay, dieser Tag kann eigentlich schon morgens weg. Hast du solche Tage oder bist du eigentlich immer so, bam, hier bin ich wieder? Was machst du dann, um dich wieder in so einen State zu bringen, der sich nach vorne pusht?
Also ich kompensiere meinen Stress mit Sport.
Okay.
Joggen, Schwimmen, Tennis spielen. Wenn natürlich Winter ist, dann Wintersport, Skilaufen. Also mir tun wirklich Menschen, die viel Stress haben, vor allem Sängerinnen, Schauspieler und, die ihren Stress mit Drogen kompensieren. Und das tut mir so in der Seele leid. Manchmal denke ich, Mensch, warum tut ihr denn nicht Sport? Yoga, Joggen, frische Luft schnappen, am Strand lange spazieren gehen. Wo ist das Problem? Warum pumpt ihr dann euch mit Drogen voll? Mhm. Das kann ich nicht nachvollziehen. Okay, ich bin von Natur aus ein sportlicher Mensch. Manche sind vielleicht nicht sportlich, sind gemütlich, bleiben lieber zu Hause vom Fernsehen. Ja, es kommt immer darauf an. Also ich habe immer versucht, auch wenn ich jetzt im Ausland war, als allererste, wenn ich wirklich ankam im Hotel, habe ich geguckt, haben sie Gym, haben sie Sauna, haben sie Swimmingpool, gesucht, dritte Etage, okay. Als allererste bin ich in Gym gegangen, wenn ich in Südafrika war, in Johannesburg zum Beispiel. Damals war ja noch Apartheid, also 94 kam, glaube ich, Mandela. Gut, das war eine chinesische Firma, die da Produktionsstätte hatten. So bin ich dann da reingerutscht gewesen, habe ich auch viele Menschen dort kennengelernt. Also also Sport war immer meine Kompensation, wenn ich irgendwie ankam und Jetlag hatte. Ich bin nicht gleich ins Bett gegangen, sondern mich müde gemacht und dann bin ich ins Bett gegangen. Das kann ich wirklich allen empfehlen. Sport soll.
Ja, sehr schön, sehr schön. Shamo, vielen, vielen Dank. Es war mir ein Fest, dass du hier warst. Und ich bin gespannt auf die Partei, wann sie an den Start geht, sozusagen, wann ihr Wählerinnen einsammelt und wann ihr das erste Mal sozusagen so sichtbar seid. Und du wirst ja das Gesicht der Partei sein. Und ich bin maximal gespannt und freue mich.
Ja, danke dir, liebe Annette.
Alles Liebe. Toi, toi, toi. Ciao.
Ciao.
Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Shownotes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annette_sharper_coc. Bis bald.